Ja, lieber Vater im Himmel, du bist wirklich groß und trotz deiner Größe bist du heute Morgen hier. Danke, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns reden willst. Und ich möchte dich bitten, dass du alles wegnimmst, was uns trennt von dir und was uns hindert, dich zu hören. Amen. Ja, ich bin ja fast dazu verurteilt, über Frauen zu predigen. Aber ich mache das gerne. Und heute deswegen gleich drei auf einmal. Es hätten vier sein sollen, aber über die vierte habe ich schon gepredigt. Deswegen nur drei. Ihr werdet den Zusammenhang dann aber schon noch feststellen. Es geht heute Morgen um drei Frauen, die eine beispielhafte und wichtige Funktion in der jungen christlichen Gemeinde, in der Urgemeinde hatten. Und dies ist umso bemerkenswerter, weil es zeigt, dass trotz der gesellschaftlichen Stellung der Frau es dennoch Beispiele für Engagement und damit verbunden auch Verantwortung in den jungen Gemeinden gab. Und es fällt dabei auf, mir ist es zumindest aufgefallen, dass Männer, die eigentlich eher den Ruf als Hardliner haben, dabei eine wichtige Rolle spielen. Ich spiele dabei auf Paulus und auf Petrus an. Nach den Geschehnissen um Pfingsten breitete sich der Glaube an den auferstandenen Jesus rasch aus, vor allem durch die reisenden Missionare. Es kam an vielen Orten in Kleinasien, in Griechenland bis hin nach Rom zur Gründung von Gemeinden. Durch die Schilderungen in der Apostelgeschichte und durch die Briefe im Neuen Testament erfahren wir auch einiges über das Leben und die Personen in diesen Gemeinden. Vor einiger Zeit hatte ich über eine dieser Frauen gepredigt, über Lydia, die Purpurkrämerin. Wenn wir uns erinnern, das war überhaupt die allererste Christin oder überhaupt der allererste Mensch, der in Europa zum Glauben kam. Also Lydia war die erste Christin auf europäischem Boden. Und wir haben gesehen, dass Gott ganz besondere Wege geführt hat, den Paulus auf der einen Seite und die Lydia auf der anderen Seite, dass die sich treffen konnten und dass es so zu einem Urknall kam und die erste Gemeinde entstand. Gott führt Menschen, er schenkt die richtigen Begegnungen, er öffnet die Herzen und er schenkt vor allem den richtigen Moment. Und ich habe damals aufgezeigt den Unterschied zwischen unserem Zeitverständnis, dem zeitlichen Ablauf und dem göttlichen Moment, wo Gott im richtigen Moment das Richtige tut. Lydia, die Purpurhändlerin aus Philippi. Heute möchte ich drei Frauen herausgreifen. Einmal Priscilla oder Priscilla oder Prisca, sie wird verschieden genannt in der Bibel, Tabitha und Phoebe. Die Namen sind uns vielleicht nicht so geläufig, aber lasst euch mal überraschen. Ich habe vorhin schon gehört, dass der Name Phoebe eigentlich gar nicht bekannt ist. Ich muss sagen, so sehr viel habe ich von ihr auch nicht gewusst. Das ist aber keine Schande. Phoebe, die Diakonin. Sie ist überhaupt nur in einem einzigen Vers im Neuen Testament erwähnt. In Römer 16, Vers 1. Dort steht, ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe, Mitarbeiterin in der Gemeinde in Kenchreae. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Eine namentliche Nennung in einem Brief des Paulus, noch dazu als Frau, das ist etwas Besonderes. Er empfiehlt Phoebe ausdrücklich den Geschwistern in Rom und bezeichnet sie als Mitarbeiterin der Gemeinde in Kenchreae. Mitarbeiterin. In anderen Übersetzungen finden wir dafür das Wort Dienerin oder im Dienst der Gemeinde. Im griechischen Originaltext lesen wir Diakonos. Das bedeutet viel mehr als nur dienen und ist mehr die allgemeine Bezeichnung eines Amtsträgers in der Gemeinde, in den Bereichen Hilfsdienste, im Bereich Beziehungspflege oder auch im Bereich des Verkündigens von Botschaften. Beispiele für Diakone im Neuen Testament sind einmal Stephanus, der als einer der sieben Armenpfleger gewählt wurde, aber auch Paulus selbst bezeichnet sich an vielen Stellen als Diakonos, als Diakon. Die von mir gewählte Übersetzung nennt sie deshalb Mitarbeiterin. Und diesem Vers zufolge war Phoebe eine engagierte und respektierte Frau in Kenchreae. Höchstwahrscheinlich reiste sie nach Rom und hatte den Auftrag, den Brief des Paulus dorthin zu überbringen. In der Kirchengeschichte, die ja sehr stark von Männern geprägt wurde, stellte man sie früher als Diakonisse dar. Ich habe deswegen das Bild auf die von euch rechte Seite gemacht. Das ist ein Bild von Phoebe, so wie man sie auf vielen Bildern findet. Phoebe, die Diakonisse, die Krankenschwester. Aber ich denke, das wird Phoebe nicht gerecht. Sie war vielmehr eine Frau, die Verantwortung in ihrer Gemeinde trug. Sie war eine Diakonin. Und zwar in dem Sinne, wie wir dieses Wort auch in unseren Gemeinden kennen oder kannten. Und wir sehen, dass auch in den frühen Gemeinden Frauen wichtige Funktionen wahrnahmen. Könnte Phoebe vielleicht ein Vorbild für Frauen in unseren Gemeinden sein? Vielleicht in unserer Mitte? Ich stelle schon fest, dass wir hier eine Gemeinde sind, in der Frauen kein wichtiges, verantwortungsvolles Amt wahrnehmen. Sollte man einfach mal drüber nachdenken. In diesem Vers hat Phoebe noch eine zweite Bezeichnung, die in der Übersetzung überhaupt nicht zum Tragen kommt. Paulus schreibt, sie war mir eine Stütze. Und dieses Wort Stütze heißt im Urtext Patronin. Und wenn man das Wort Patronin hört, oder der Patron, fällt einem der Pate ein. Und ein Patron ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das ist jemand, zu dem man Vertrauen hat und auf den man sich verlassen kann. Und mit diesem Wort wird Phoebe auch umschrieben. Phoebe war mir, als ich bei euch in der Gemeinde war, eine Patronin, eine Stütze. Solch wichtige Funktionen hatten Frauen in den frühen Gemeinden. Tabitha, die Jüngerin, habe ich mal überschrieben. Und ich lese dazu einige Verse aus Apostelgeschichte 9. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt so viel wie Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun war sie gerade in dieser Zeit krank geworden und gestorben. Man wusch den Leichnam und bahrte ihn im oberen Stockwerk des Hauses auf. Als die Jünger in Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lydda aufhielt, schickten sie sofort zwei Männer zu ihm und ließen ausrichten, bitte komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinend traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch lebte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab ihnen Tabitha Leben zurück. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und viele kamen zum Glauben. Tabitha lebte in Joppe. heute bekannt als Jaffa. Jaffa ist ein Stadtteil von Tel Aviv. Und ihr aramäischer Name, Tabitha, Gazelle, lässt darauf schließen, dass sie eine Jüdin war. Sie war in Joppe, in Jaffa, bekannt für ihre Hilfsbereitschaft und für ihre Nächstenliebe. Wir haben im Text sehen können, dass sie Ober- und Untergewänder gemacht hat. Das heißt also, sie hat sehr viele Kleider genäht, also Dinge des täglichen Bedarfs für die Leute dort, die das nötig hatten. Unser Text bezeichnet sie als Jüngerin. Und alle anderen Übersetzungen, die ich herangezogen habe, die ich gelesen habe, benutzen dieses Wort Jüngerin, Tabitha, die Jüngerin. Was ist daran besonders? Gibt es doch viele Begriffe, die man in männlicher und weiblicher Schreibweise kennt. Doch hier ist es etwas Besonderes. Es ist das einzige Mal in der Bibel, das einzige Mal im Neuen Testament, dass eine Frau mit Jüngerin bezeichnet wird. Es gibt kein anderes Mal, wo dieser Begriff in der weiblichen Form vorkommt, als hier bei Tabitha. Tabitha, die Jüngerin. Eine Frau, die sich offen zu dem auferstandenen Jesus Christus bekannte. Gerade im jüdischen Umfeld hatten es die Nachfolger, die Jünger, Jesu schwer. Und da ist eine Frau, die ihren Glauben in Taten und Worten bekennt. Es geschieht etwas Schreckliches. Tabitha wird krank und stirbt. Der Heilige Geist führt es, dass Petrus in der Gegend von Joppe ist. Sein Ruf als jemand, der Heilungen und Wunder im Namen Jesu vollbringt, hat sich rasch ausgebreitet und so schickt man aus Joppe zwei Männer, um ihn herbeizurufen. Petrus eilt herbei und findet die Trauergemeinde im Obergeschoss. Und nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Petrus schickt alle hinaus. Er kniet sich nieder zum Beten und sagt dann zwei Worte zu Tabitha. Zwei Worte. In der deutschen Übersetzung brauchen wir drei, aber im Original waren es nur zwei. Er sagte: Tabitha kumi. Tabitha kumi, Tabitha, steh auf. Und das Wunder geschieht. Tabitha kehrt zum Leben zurück. In dieser Geschichte ist mir deutlich geworden, dass auch Petrus ein wahrer Jünger war. Er zelebriert dort kein Hokuspokus, keine Show, die ihn als den Star einer neuen christlichen Religion präsentiert. Er wirkt im Stillen, er hat alle hinausgeschickt. Und er tut dort das, was er von Jesus gelernt hat. Das zeichnet einen Jünger aus. Vielleicht sind dem einen oder anderen die Worte, die er gebraucht hat, bekannt vorgekommen. Tabitha kumi. Als Jesus die Tochter von Jairus von den Toten auferweckte, gebrauchte er fast die gleichen Worte. Er sagte: Talitha kumi, Mädchen, steh auf. Das zeichnet den wahren Jünger aus. Leben und handeln wie sein Meister. Das Wunder an Tabitha war bald in aller Munde und viele kamen zum Glauben. Zum Glauben nicht an Petrus, sondern an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Der biblische Bericht über Tabitha ist zum einen ein Hinweis auf das mächtige Wirken des Heiligen Geistes, gerade in der Zeit der Entstehung der Gemeinde. Man darf aber nicht nur das Wunder an Tabitha in den Mittelpunkt stellen, sondern auch ihr Leben und ihr Zeugnis als Jüngerin. Ich habe einen Kommentar zu dieser Geschichte gelesen. Und der Schreiber hat die Frage aufgeworfen, ob es denn für Tabitha wirklich etwas besonders Schönes war, vom Tod auferweckt zu werden. Eigentlich war sie ja dort, wo sie am liebsten hin wollte. Sie war im Himmel, sie war bei Gott. Aber der Heilige Geist musste durch Petrus dieses Wunder tun, damit viele in der Gemeinde in Joppe zum Glauben kamen. Priscilla, die dritte im Bunde. Die meisten von uns kennen sie mehr im Doppelpack. Aquila und Priscilla, ein Ehepaar. Priscilla, die Missionarin. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Pontus stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. Auf seiner zweiten Missionsreise lernt Paulus die beiden kennen. Sie sind Zeltmacher wie er und er bleibt eine ganze Zeit bei ihnen in Korinth. Wir alle kennen Korinth als eine Stadt mit einer großen christlichen Gemeinde. Zwei Briefe hat Paulus dorthin geschrieben. Es war eine Gemeinde, zu der Paulus eine ganz besondere, eine enge Beziehung hatte. Zur Zeit unserer Geschichte war das aber noch nicht so. Korinth war ein missionarisches Neuland. Und wie immer, wenn Paulus unterwegs war, suchte er zuallererst, wenn er irgendwo hinkam, den Kontakt zu den ortsansässigen Juden. Er findet Wohnung und Arbeit bei Aquila und Priscilla. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, nennt beide beim Namen. Woraus wir schließen dürfen, dass Priscilla wohl eine emanzipierte Frau war. Keine, die zurückgezogen als in Anführungsstrichen Heimchen am Herd lebte. Sie ist emanzipiert und interessiert. Paulus arbeitete mit den beiden. Das hat zwei Aspekte. Zum einen trug Paulus durch seine Arbeit zu seinem Lebensunterhalt bei. Aber zum anderen war das auch ein Arbeiten an geistlichen Dingen. Die Tätigkeit als Zeltmacher ist ja keine hektische Arbeit am Fließband gewesen. Und beim gemeinsamen Arbeiten ergaben sich sicher viele Gespräche. Es war also eine intensive geistliche Schulung für Aquila und Priscilla. Vielleicht so etwas wie eine Bibelschule im Privatunterricht. Priscilla lernt von Paulus. Insgesamt blieb Paulus 1,5 Jahre in Korinth und es entwickelte sich dort eine sehr lebendige Gemeinde. Paulus jedoch blieb noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenchreae an Bord gingen, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, das er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus seine Begleiter zurückließ. Vor seiner Weiterreise suchte er aber die Synagoge und sprach zu den Juden. Die Gemeinde in Korinth hat sich gut entwickelt, aber den ortsansässigen Juden war Paulus ein Dorn im Auge. Sie wollten Paulus wieder loswerden und versuchten ihn deswegen beim römischen Prokonsul anzuschwärzen und verlangten, dass dieser ihn vor Gericht stellt. Aber der römische Prokonsul sagt, ich lasse mich vor euren religiösen Karren nicht spannen. Seht ihr zu, wie ihr mit dem Paulus alleine fertig werdet. Das hatte halt eben zur Folge, dass Paulus sagte, hier ist mein Platz nicht mehr, ich ziehe weiter, ich gehe woanders hin. Und die beiden, Priscilla und Aquila, machen sich gemeinsam mit Paulus auf die Reise. Diese intensive Schulung des Paulus am Zelt oder in der Werkstatt führte zu einer Berufung der beiden als Missionare. Die Reise geht über Kenchreae nach Ephesus, wo Paulus sich von seinen Begleitern trennt und allein weiterreist. Ich habe hier mal ein Bild von der zweiten Missionsreise des Paulus, da können wir das sehen. Rot geht es bis nach Korinth, das war der erste Teil, da blieb er ja 1,5 Jahre, und dann geht es blau weiter von Korinth nach Ephesus und dann letztendlich wieder zurück nach Caesarea. Wer den Text aufmerksam liest, dem fällt vielleicht eine Besonderheit auf. Als Paulus nach Korinth kam, nannte der Schreiber Aquila zuerst. Beim Aufbruch nach Kenchreae wird Priscilla zuerst genannt. Und es ist auffällig, dass Priscilla in den Textstellen häufiger zuerst genannt wird. Was dürfen wir daraus ableiten? Es ist sicher kein Zufall, dass Priscilla an erster Stelle steht. Es ist aber auch keine Höflichkeit, denn unsere heutige Gepflogenheit, dass man die Frau zuerst nennt, die kannte man damals noch nicht. Dass Frauen namentlich genannt wurden, war eher die Ausnahme. Standen sie doch ganz im Schatten des männlichen Geschlechts. Vielleicht war ja Priscilla die engagiertere von beiden. Viele Ausleger sehen es so, dass sie von beiden die treibende Kraft war. Nach Paulus' Weiterreise bleiben die beiden in Ephesus, wo uns eine kleine Begebenheit berichtet wird. Inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war. Er sprach mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Toller junger Mann, voller Eifer, ist zum Glauben gekommen und muss das weitererzählen. Aber wie das vielen von uns auch vielleicht so gegangen ist am Anfang, man weiß einfach noch nicht alles, man steht am Anfang vom Glauben, hat noch gar nicht so viel in der Bibel gelesen, möchte nur einfach dieser Freude Luft machen, was man mit Jesus erlebt hat und dass man ein neuer Mensch geworden ist, dass man auf die Feinheiten noch gar nicht so eingehen kann. Und die beiden, Aquila und Priscilla, die haben das gespürt. Da ist jemand, der hat Eifer, aber nicht wie wir vielleicht versucht sind zu handeln, dass man so jemand runterbügelt und sagt, komm, tritt erst nochmal 2 Schritte zurück, hör erst mal gut zu und dann sehen wir, wie es weitergeht. Nee, die beiden machen das ganz anders. Sie laden ihn zu sich ein und sie erklären ihm, woran es ihm noch mangelt. Sie erklären ihm die Lehre Gottes noch genauer. Und auch hier steht wieder Priscilla an erster Stelle. Von der Schülerin zur Lehrerin. Das war ja etwas, was es in der Gemeinde gar nicht geben dürfte, eine Lehrerin in der Gemeinde. Oder doch? Paulus hat das auf jeden Fall akzeptiert. Er, den man ja gerne immer zitiert, wenn es um die Stellung der Frau in der Gemeinde geht. Ich habe mal drei Grüße für euch, die er in seinen Briefen weitervermittelt hat. Aus 1. Korinther im Kapitel 16, die Gemeinden der Provinz Asia lassen euch grüßen. Im Herrn verbunden grüßen euch Aquila und Prisca ganz herzlich, dazu auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Aus Römer Kapitel 16, grüßt Prisca und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Für mein Leben haben sie ihren Kopf hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen dafür zu danken, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Und aus dem 2. Timotheusbrief, grüße Prisca und Aquila und die Familie des Onesiphorus. Eine ganz enge freundschaftliche Beziehung zwischen Paulus und den beiden. Und Paulus hat diese Funktion und diese Ämter, diese Aufgaben der beiden im vollen Umfang respektiert. Phoebe, Tabitha und Priscilla. Drei Frauen, die die Geschichte der jungen Gemeinde mitgeprägt und mitgeschrieben haben. Sie hatten es bestimmt schwerer als die Männer und sollen auch nicht als Quotenfrauen herhalten. Eins aber wäre deutlich, Gott baut auch auf Frauen. Phoebe, die Diakonin. Tabitha, die Jüngerin. Und Priscilla, die Missionarin. Ich finde es schön, dass wir im Neuen Testament Beispiele für diese Aufgaben finden, die von Frauen wahrgenommen werden. Und das sollte ein Beispiel sein, was auch in unsere Zeit hineinreicht. Wir reden so viel von Emanzipation, wir reden so viel von Gleichberechtigung. Ich möchte den Frauen Mut machen, dass sie ihre Aufgaben, ihre Gaben in der Gemeinde sehen und sie auch wahrnehmen. Ich möchte uns Männern Mut machen, den Frauen Mut zu machen, dass sie nicht zurückstehen, dass sie keine Angst haben davor, ihre Aufgaben und ihre Begabungen in der Gemeinde wahrzunehmen. Ich habe ein schönes Bild gefunden. Das ist ein Haus, welches von vielen Säulen getragen wird. Und diese Frauen, ich sagte, das sind Säulen der Urgemeinde. Und wenn ihr dieses Bild genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, diese Säulen sind alle unterschiedlich. Es sind keine zwei gleichen. Ich habe lange suchen müssen. Oft findet man ja diese griechischen Tempel mit den dorischen oder korinthischen Säulen. Da ist eine wie die andere. Und hier ist ein Bild von vielen unterschiedlichen Säulen. Sie sehen unterschiedlich aus, aber sie tragen alle dazu bei, dass das Gewölbe oder das Gebäude, was darüber steht, getragen wird und Stabilität hat. Nehmt dieses Bild von den Säulen, die die Gemeinde tragen, mal mit in die nächste Woche und denkt darüber nach, welche von diesen Säulen vielleicht ihr seid. Amen.